Friede sei mit euch. Lasst uns in der Stille um Gottes Wort bitten. Auferstandener Christus, rede du selbst zu uns, begegne du uns, dass wir dich sehen lernen. Amen. Friede sei mit euch. Das ist der Grundtenor des Predigtextes. Das ist der Grundtenor der Begegnung der Jünger, speziell des Thomas, mit dem Auferstandenen. Und zweimal kommt das in unserem Text vor. Friede sei mit euch. Die Jünger aus Angst vor den Juden haben sich zurückgezogen, haben sich eingeschlossen. Und man kann sich gut vorstellen, was das für ein kleiner, mickriger Haufen war. Und man kann sich auch gut vorstellen, wie die Ängstlichkeit ihres Lebens von ihrer Seele tief Besitz ergriffen hat. Und wie man die Angst nicht einfach wegradieren kann, sondern man muss damit irgendwie zurechtkommen. Und da trat Jesus mitten unter sie, so steht hier. Jesus trat in ihre Mitte, obwohl die Tür verschlossen war, und sagt: Friede sei mit euch. Liebe Gemeinde, das wünschte ich mir manchmal in den Situationen im Alltag, in den Dingen, die uns im Leben begegnen, dass Jesus mitten im Raum da ist. Und dass er mir das ganz persönlich zuspricht: Friede sei mit dir. Das wünsche ich mir, wenn ich eine Diagnose vom Arzt bekomme und dann wird das Realität. Und dann macht das etwas mit mir. Dann steigt die Angst in mir hoch, nicht wissend, wie es weitergeht. Oder da erleidet einer einen tragischen Verlust in der Familie, ein Kind oder Ehepartner stirbt. Friede sei mit dir. Ich weiß nicht, ob Sie diese Erfahrung schon gemacht haben, dass mitten in diesen Nöten des Lebens einer da ist, der mir begegnet und mir in der Ängstlichkeit des Lebens Trost zuspricht. Ich wünschte mir das für die Kriegstreiber in dieser Welt, für die Bidens, für die Putins oder Zelenskys oder wie sie auch heißen, Scholzens oder wie sie heißen, auch immer heißen mögen. Friede sei mit dir. Und ob dann, wenn dieser Friede in mir einzieht, den Jesus verheißt, anderes auf der Welt möglich wäre? Wäre das so? Wäre das anders in meinem Leben, wenn ich weiß, Jesus ist da? Ich bin tief in meiner Seele befriedet. Und dann finde ich wieder einen Zugang zu meinem Ehepartner, wo sich Spannungen aufgebaut haben. Dann finde ich wieder Zugang zu meinen Kindern, die sich von mir distanziert und entfernt haben. Und es entsteht eine Basis des Vertrauens ganz neu. Da finde ich wieder Zugang zu Gemeindegliedern, die mich meiden, weil ihnen meine Art und Weise nicht gefällt. Und weil sie bestimmte Etikette erwarten. Auch das hat mit diesem Frieden zu tun. Aber die Geschichte, die Johannes hier aufschreibt, übrigens habe ich gestern erst ganz neu gestaunt bei der Vorbereitung und habe fast meine Vorbereitung wieder über den Haufen geworfen, als ich gemerkt habe, was für ein Grundtenor sich durch diesen Text zieht. Es ist der Grundtenor der Freude. Und das heißt dann im Vers 20, und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Und da heißt es, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Jesus steht in der Mitte. Er spricht nur 4 Worte. Friede sei mit euch. Und die Jünger wurden froh. Die Ängstlichkeit ihres Lebens hat sich mit einem Schlag geändert. Plötzlich kommt Freude in das Herz hinein. Es ist wie ein Lichtstrahl durch das Fenster in die dunkelste Ecke des Zimmers. Als Kind haben wir manchmal so Spielchen gemacht mit der Armbanduhr, haben uns ins Fenster gestellt, hinter der Gardine und haben dann mit der Uhr so den Eltern oder wen auch immer ins Gesicht geblinzelt und diesen Lichtstrahl dorthin geleitet. War natürlich nicht so gut von Vater, aber wir haben uns daran in Spaß gemacht. Aber so ist das, wenn dieser Lichtstrahl der Ewigkeit in unsere Augen fällt, wenn wir sehen lernen, wenn wir nicht begreifen können, sondern mit anderen Augen sehen, da ist einer, der ist auferstanden. Den hat Gott auferweckt. Und die Jünger sagten, wir haben den Herrn gesehen. Sie sagten das zu Thomas. Und Thomas, was antwortet er drauf? Und das kommt im Griechischen also ganz gut rüber, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Das ist im Griechischen die höchste Form der Verneinung. Also das kann man nicht mehr toppen. Ich kann es sonst nicht glauben. Ich brauche diesen Beweis. Und nicht umsonst heißt im Griechischen das Wort für Zweifel auch Skeptikos. Skeptiker. Ein Skeptiker ist einer, der Fragen stellt. Das hat die Sesamstraße schon vor Jahren begriffen, wenn es dann heißt, wer nicht fragt, bleibt dumm. Stelle Fragen. Stelle Fragen in deinem Glauben. Nimm nicht alles so hin, wie es vielleicht auch gelehrt wird, sondern überprüfe. Forsche nach. Gehe tiefer in die Schrift. Und vielleicht auch, wenn du nicht nur Lust hast, sondern Zeit, sondern eine Leidenschaft dafür entwickelst, wie das Wort in der Ursprache dasteht und welche Deutungsmöglichkeiten sich daraus ergeben, dann geh ins Griechische oder Hebräische. Es halten sicher einige, dafür habe ich keine Zeit, dafür sind die Pastoren da oder sonst wie. Du wirst, wenn du das tust, deine eigenen Erfahrungen machen. Du wirst tiefer und schöner in die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi geführt. Du entdeckst diese atemberaubende Schönheit, weil Gott sich auch in dieser hebräischen Sprache verankert hat. Dort drückt er sich aus. Dort wählt er eine Sprache, damit wir Menschen Glauben fassen können. Aber das, was wir jetzt hier vor uns haben, diese Auferstehung Jesu von den Toten, das sprengt alle Grenzen. Das ist auch sprachlich nicht auszudrücken mit Worten, was hier passiert ist. Deswegen so sagen wir oft, die Auferstehung Jesu von den Toten, ist das eine historische Tatsache? Oder ist die Begegnung mit dem Auferstandenen eine historische Tatsache? An dieser Frage machen wir oft den Glauben fest. Wenn ich jetzt sagen würde, die Auferstehung Jesu ist keine historische Tatsache, sofort würde in uns etwas sich zusammenbrauen und es würde gesagt, der ist liberal oder sonst was, der glaubt ja nicht richtig. Liebe Gemeinde, die Auferstehung Jesu von den Toten ist viel mehr als eine historische Tatsache. Sie geht über das Wissen und Verstehen, über das evidenzbasierte Messen, wie es die Wissenschaft macht, hinaus. Es ist ein völlig neues Sein, in dem Jesus in einem neuen Geistleib vor diese Jünger tritt. Dieser Geistleib Jesu kann durch Türen gehen, Aber er kann auch am Lagerfeuer sitzen und Fisch mitessen. Es sprengt unsere Vorstellungskraft. Deswegen ist auch das Wie der Auferstehung nirgends in den vier Evangelien verankert. Oder es wird bewusst untersucht. Nein, die Evangelisten können diese Tatsache, diese reale Auferstehung stehen lassen als ein bleibendes Geheimnis, als ein Schöpfungsakt Gottes auf einem ganz anderen Niveau, eine Einordnung in einer ganz anderen Kategorie, wie wir das bisher kennen. Es ist auch keine Durchbrechung der Naturgesetze, sondern eine völlig neue Dimension, die sich unseren Fragen und Aha-Effekten und dann Wissen völlig entzieht. Aber es ist das gleiche Prinzip wie bei der Schöpfung dieser Welt. Gott schafft aus diesem Nicht-Vorhandenen, so wie es Martin Buber beschreibt, diese Welt. Er formt den Menschen. Und selbst der französische Philosoph, der dem Christentum nicht so gut gesonnen ist, er sagt, die Auferstehung Jesu ist die einfachste Sache der Welt. Der, welcher den Menschen einmal geschaffen hat, wenn ich das glaube, der kann auch den Menschen zweimal schaffen. Und Jesus ist der Erstgeborene dieser Neuschöpfung. Und wir glauben das auch, dass wir einst auferstehen werden, dass uns Gott neu schöpft und in uns, wie auch immer, neues Leben entsteht. Das macht Gott. Wie? Das bleibt unserer Kenntnis entzogen. Wir haben aber diese lebendige und feste Hoffnung, wie das im Petrusbrief geschrieben steht. Eine fest begründete Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist. Und über 500 Brüder haben ihn gesehen. Zuerst Maria Magdalena, dann die Jünger. Dann hat Thomas diese Probe machen können. Hat er oder hat er nicht? Die Frage bleibt offen. Die Theologen streiten und werden weiter streiten, ob er hat oder nicht. Aber ist das so wichtig? Interessant ist, wie Jesus auf Thomas, auf diesen Einwand, auf diese Skepsis reagiert. Er hätte doch auch sagen können, also Thomas, guck mal, die Jünger, die glauben jetzt schon und jetzt kommst du und du machst jetzt so eine ungläubig rum. Liebe Gemeinde, wenn man den griechischen Text genau nimmt, wenn Thomas sagt, so kann, Jesus sagt, sei gläubig. Nur rein dieses Wort hat im Griechischen nicht, beschreibt nicht einen Seinszustand, sondern die Veränderung eines Seinszustandes. Eigentlich müsste man übersetzen, werde nicht ungläubig. Werde nicht ungläubig. Und Jesus, ich stelle mir die Szene vor, wenn Thomas sagt, ich muss erst diesen Beweis haben, ich muss meine Hände, meine Finger in deine Seite legen, damit ich weiß, du bist wirklich. Und dann schöpfe ich Vertrauen. Und Jesus sieht Thomas an. Und er sagt zu ihm, als er dann diese Probe vielleicht gemacht hat oder nicht, jedenfalls ist er innerlich so davon überzeugt, dass es in dem Text so katapultiert zu einem Bekenntnis, was das schönste Christus- und Gottesbekenntnis ist, was wir im Neuen Testament finden, nämlich mein Herr und mein Gott. Übrigens im Griechischen 7 Worte. 7 Worte. Kein Wunder, wer die Symbolik des Johannesevangeliums kennt, der weiß, dass die 7 dort eine bestimmte Bewandtnis hat. Und wenn Johannes sein Evangelium aufbaut, dann bringt er, bevor die Auferstehungsszene dann dran ist, zum Berichten für die Welt, für die Nachwelt, setzt er 7 Zeichen. In anderen Evangelien heißen sie Dynamis, Kraftwirkungen, Wunder. Hier sind es Zeichen. Und diese Zeichen, die haben einen einzigartigen Aufbau und zeigen, wie sensibel Johannes vorgeht, um der Welt begreiflich zu machen, hier ist etwas geschehen von grundlegender Bedeutung für dein und mein Leben, für Generationen, für Milliarden von Menschen, die nach Thomas kommen werden und zweifeln. Mein Herr und mein Gott, so bekennt Thomas. Und wenn man sich diese Zeichen anschaut, soll man zu diesem Bekenntnis geführt werden. Zuerst in diesen Zeichen macht Jesus Wasser zu Wein. Und dann kommt so eine andere, kommt eine Blindenheilung oder die Stillung des Sturmes. Und zum Schluss von diesen Zeichen kommt die Auferweckung des Lazarus. Seht doch, will Johannes sagen, was Christus, was der Messias kann. Er kann Tote zum Leben erwecken. Und jetzt ist doch die Barriere zu glauben, dass Gott seinen Sohn auferweckt. Das soll dem Leser förmlich leicht gemacht werden. Das ist doch für Gott überhaupt kein Problem. Gott, der diesen Schöpfungsakt am Anfang gemacht hat, alles in Szene gesetzt hat, der kann doch auch uns auferstehen lassen. Der kann seinen Sohn wieder aufwecken lassen. Und im Vers 30, was dann nach dem Predigtext kommt, da steht eigentlich der Zweck dieses Buches, warum Johannes das schreibt. Noch viele andere Zeichen deutet Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Jetzt geht Johannes aus diesem engen Jüngerkreis, wo dieser Thomas Glauben gefasst hat, wo die Jünger Glauben gefasst haben. Jetzt geht es weiter hinaus in die Welt, auf alle Menschen. Alle Menschen sind eingeladen, auch anhand dieser Begebenheit nachzudenken. Wir können nicht überprüfen, hundertprozentig, ob das stimmt. Aber wir haben das Zeugnis der Menschen, die Jesus begegnet sind. Und darauf vertrauen wir. Darauf vertrauen wir. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Und ich denke, das ist kein Vorwurf an den Thomas, sondern eine ganz normale Reaktion. Und jetzt sagt Jesus einen weiteren Satz. Selig oder glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind sie, die nicht sehen und doch glauben. Und da sind eigentlich weit über die Zeit hinaus die Menschen angesprochen, wie wir heute in dieser Kirche. Wir können nicht sehen, wir können Jesus nicht betasten, aber wir leben von dieser Kraft und von diesen Textzeugen der Auferstehung. Wir leben im Glauben und Vertrauen an den Gott, der Jesus aus dem Tod ins Leben gerufen hat. Davon leben wir und darauf vertrauen wir. Selig werden die Menschen genannt. Im Hebräischen heißt dieses Wort für Glückseligkeit Aschrei. Aschrei, ein schönes Wort. Ich habe mal nachgeschaut, wo kommt das jetzt noch vor im Alten Testament? Und da stößt man auf einen Sohn von Jakob, auf den achten Sohn, das ist der Ascher. Ascher heißt der Glückselige. Und wenn man dann weiterliest, dann ist über ihn die Verheißung ausgesprochen, ich werde deinen Fuß in Öl tauchen. Öl als Zeichen für Lebensfreude, für Reichtum, für Segen Gottes. Und dann finde ich das weiter im Psalm 1, in dieser Vorrede zu diesem großen Gebetsbuch, was praktisch das Tor des Psalters ist. Ashrei Ha'ish, so heißt es dort. Glücklich ist der Mann, natürlich auch die Isha oder im Deutschen die Isha, die Frau. Glücklich ist der Mann und die Frau, wenn man die Worte der Tora, die Weisungen Gottes befolgt. Dem ist Glück verheißen. Der hat das beste Fundament für seine Seele, um befriedet zu werden. Und das meint dieses Wort Ashrei. Es meint eigentlich ein Leben in der Fülle mit Gott. Und da ist das griechische Wort eigentlich Makarios. Ja, man kann streiten, ob das so richtig ist. Ja, natürlich meint das das, aber im Griechischen gibt es auch noch das Wort Pleroma, was Fülle heißt. Als die Zeit erfüllt war, so lesen wir oft. Und hier ist aber diese Fülle des Lebens mit Gott gemeint. Glückseligkeit, Fülle ist des Lebens mit Gott. Liebe Gemeinde, das wünsche ich jedem von uns, dass wir diese Lebensfülle, diese Lebensfreude erleben, den auferstandenen Herrn, der dir und mir begegnen will, mitten in den Ängstlichkeiten des Lebens, mitten in den Situationen, wo ich mich nicht einfach rausnehmen kann, sondern wo ich durch muss. Und ob ich auch wandere im finsteren Tal, so heißt es einmal in dem Psalmen, du bist bei mir. Diese Nähe und Gegenwart des Auferstandenen, das zu erfahren, das befriedet meine und deine Seele. Es ist eine der schönsten Erfahrungen im Leben eines Menschen, der das Abenteuer auf sich nimmt, mit Jesus zu leben und mit Jesus zu sterben. Ein Mann der Kirche aus Stuttgart, aus Baden-Württemberg, genannt Prälat Hartenstein, lebt schon lange nicht mehr. Der hat sich, als es zum Sterben ging, als er auf dem Sterbebett lag, hat er sich von seiner Dienstfrau das Neue Testament bringen lassen. Und sie hat aufgeschlagen Johannes 21. Und darin stand, des Morgens stand Jesus am anderen Ufer. Sie hat ihm dem Johannes gebracht, das, so wie Martin Luther es formuliert, das einig rechte Hauptevangelium, den anderen weit vorzuziehen, weil es den wirbt so eindringlich um den Glauben an Jesus wie fast kein anderes Evangelium. Des Morgens stand Jesus am anderen Ufer. Mit diesen Worten konnte der Mann sterben und ist in diesem Frieden Gottes eingeschlafen. Jesus hat ihn genommen und ihn in diese neue Dimension des neuen Seins hineingeholt. Amen.